Kein großer Tamtam, keine großen Ausgaben. Die Freunde und Bekannten sollen das Geld besseren Zwecken zuwenden. Wenn ein Rabbiner am Grabe sprechen soll, dann nur einer, der meinen unvergleichlichen Vater und meine gute Frau kannte. Das heißt Leo Beck oder Ludwig Warschauer. Aber beide Letztgenannten werden mehr und Besseres zu tun haben. So soll nur der Davidson, der Kantor, sprechen.
Im Sommer 1951 wurde auf dem Friedhof der liberalen Juden in London ein 70-jähriger deutscher Emigrant begraben, so wie er es schriftlich verfügt hatte. Winke für meine Beisetzung.
Die Rede soll nicht auf einen Trauerton gestimmt sein. Ich gehe fröhlich in den Tod, mit Gottvertrauen. So soll die Rede auch einen fröhlichen Unterton haben. Ein herrlich reiches, glückliches und erfülltes, gesegnetes Leben ist zu Ende gegangen.
Wie kann ein Mensch, der vom Leben so ungerecht behandelt worden ist, zu einer derartig positiven Einschätzung kommen? Zunächst kann man natürlich sagen, da spricht wieder der Preuße. Der kann das, was die Menschen bricht, erniedrigt, überhaupt gar nicht anerkennen. Der zieht immer die heroische Fratze.
Auch die etwaige Musik soll nicht an die Tränendrüsen appellieren. Nichts Sentimentales, sondern etwas Herbes, Aufbauendes, wie »Ich hatte einen Kameraden«. Nicht niederdrücken soll die Feier bei der Beisetzung, sondern erheben. Welch ein Glück! Fröhlich gelebt und fröhlich gestorben.
Aber das wirkt doch trivial. Wir müssen uns überlegen, ob nicht etwas am typisch Jüdischen ist, das ihn in solcher Situation, sogar in solcher Situation, hat hoffnungsfreudig sein lassen. Da ist einmal die Tatsache, dass er seiner Tochter gesagt hat, ja, ich habe alle Schicksalsschläge mit der gleichen Dankbarkeit von Gott angenommen, weil die Schicksalsschläge es sind und nicht das Glück, das den Charakter ausmacht.
Preuße, Jude, Patriot und Demokrat. Bernhard Weiß, Vizepräsident der Berliner Polizei und die Verteidigung der Weimarer Republik. Ein Feature von Horst Mayer.
Aber man könnte vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Es ist alte jüdische Denkweise, Verfolgungen als erste Schritte des kommenden Messias zu interpretieren. Natürlich hat Bernhard Weiß an so etwas nicht im Wortsinne geglaubt. Aber diese Denkstrukturen, diese Denkmöglichkeiten sind vielleicht doch angelegt gewesen.
Dietz Behring schrieb eine Geschichte des Antisemitismus im deutschen Alltag des 19. und 20. Jahrhunderts. Der Name als Stigma heißt seine Studie, in der er die ausgrenzende, ja existenzbedrohende Wirkung einer über 100-jährigen Sprachtradition darstellte. Dabei stieß Behring auf einen exemplarischen Kampf um Namen. Auf den Kampf, den Bernhard Weiß mit Josef Goebbels wegen des Schmähnamens Isidor ausfocht. 1927 in Berlin hatten sich beide als Feinde gefunden. Der Gauleiter der Berliner NSDAP und der Vizepräsident der Berliner Polizei.
Es hat sich aber so eingewurzelt, dass meine eigene Cousine nach dem Krieg, als ich mal mit ihr über Weiß sprach, sagte sie, ach, du meinst den Isidor. Sag ich, nein, ich meine Dr. Bernhard Weiß. Sagt, das ist doch Quatsch, der Mann hieß doch Isidor. Sag ich, nein, so hieß er nicht. Und das war eine Schullehrerin, ja.
Werner Thomas Angress, Jahrgang 1920, aufgewachsen in wohlbehüteten bürgerlichen Verhältnissen, ging in Berlin bis zum 16. Lebensjahr zur Schule.
Bernhard Weiß war jemand, der für mich als Kind schon eine Persönlichkeit war, obwohl ich ihn nie persönlich gesehen hatte. Ich habe seine Tochter getroffen, als sie vielleicht 6 oder 7 Jahre alt war, mit ihrem Kinderfräulein. Und ich hörte sehr viel über Bernhard Weiß durch meine Eltern.
Die Familie Angress war mit der Familie Weiß weitläufig bekannt. Die Eltern sprachen mit Bewunderung von Bernhard Weiß, der als erster nicht zum Christentum konvertierter Jude eine Spitzenposition bei der Berliner Polizei einnahm. Sie erzählten ihrem Sohn Thomas, dass der Polizeivizepräsident energisch die junge Demokratie verteidigte.
Das hat mich so beeindruckt, dass ich einmal einem Polizisten am damaligen Reichskanzlerplatz, heute Theodor-Heuss-Platz, erzählte, als ich glaube, der hat mich dabei erwischt, dass ich auf eine Laterne geklettert bin. Und ich sagte ihm dann, mein Vater kenne den Vizepräsident Dr. Bernhard Weiß, was den Mann weiter nicht beeindruckt hat. Aber als ich das meinem Vater erzählte, kriegte ich dann noch eins auf den Kopf. Man macht sowas nicht und man erzählt das auch den Beamten nicht und so weiter. Also er war irgendwie eine nicht sehr prominente, aber doch erkennbare Gestalt in meiner Kindheit. Und ich habe das irgendwie nie vergessen.
1937 wanderte die Familie Angress aus, über London nach Amsterdam. Mehr eine Flucht war das, kommentiert Angress später. 1939 Überfahrt in die USA. Als Freiwilliger ging Thomas Angress zur US-Armee. Am 6. Juni 1944 Absprung über der Normandie. 1953 in Berkeley promoviert, mit einer Arbeit über die Kampfzeit der KPD. 35 Jahre Lehrtätigkeit als Historiker, kam 1989 als Tom Angress für eine Weile, wie er sagt, nach Berlin und blieb. In Berliner Schulen gefragter Gesprächspartner.
Er hat irgendwie auch nie den Lebensmut verloren. Er war ja im Grunde genommen ein Mensch, der das Leben positiv einschätzte, der wirklich fast allem eine positive Seite abgewinnen konnte. Und nur so ist es zu verstehen, dass er solche Karriere machen konnte und dass er, nachdem er diese Karriere schlagartig verlor, nicht zusammenknackte, sondern sagte, gut, jetzt fangen wir ein neues Leben an und es getan hat. Er war wirklich in seiner ganzen Einstellung unglaublich positiv. Das hat er nie verloren.
Bernhard Weiß, geboren am 30. Juli 1880 in Berlin. Sohn des Getreidegroßhändlers Max Weiß und seiner Frau Emma. Beide Eltern entstammen religiös traditionsverbundenen, aber nicht orthodoxen jüdischen Familien. Der Vater ist Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Fasanenstraße und im Beirat der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums.
Ich war ziemlich 13 Jahre alt, da fiel der erste Schatten auf mein Leben. Der erste Schatten, zugleich aber auch der schwärzeste, der furchtbarste, den es für ein liebendes, liebebedürftiges Kind geben kann. Die Mutter starb. Zu früh für mich. Zu früh vor allem für meine jüngeren, kaum dem zartesten Kinderalter entwachsenen Geschwister. Ich selbst war zu jener Zeit kränklich.
Liebebedürftiges Kind? Kränklich? Das klingt ungewöhnlich für eine männliche Selbstdarstellung des Jahres 1904, zumal in einem für das Militär geschriebenen Lebenslauf. Disziplin, Tatkraft und vor allem Tapferkeit, Bernhard Weiß später von Freund und Feind wieder und wieder bescheinigt, müssen deshalb eher als der Natur abgerungen gedacht werden, sagt Dietz Behring.
Ich hatte mich entschlossen, Jura zu studieren. Weniger aus besonderer Vorliebe für das Jus, als vielmehr deshalb, weil ich wusste, dass das Jurastudium wie kein anderes dem jungen Studenten Zeit lässt, allen möglichen anderen Neigungen nachzugehen. Zeit lässt, sich eine vielseitige, allgemeine Bildung zu erwerben.
1904 promoviert zum Doktor der Rechte und der Staatswissenschaften mit einer Arbeit über die Geschäftsordnungsautonomie des Reichstags. Danach Freiwilliger eines leichten Kavallerieregiments in Bayern. 1906 Reserveoffizierpatent, 1908 Leutnant der Reserve. In der königlichen bayerischen Armee eine extreme Ausnahme, in Preußen dieser Zeit für einen Juden schier unmöglich. 1909 Gerichtsassessor, dann Amtsrichter. Im Ersten Weltkrieg seit August 1914 Zugführer in einer Sanitätskompanie. 1916 Beförderung zum Oberleutnant, 1917 Rittmeister. Die Karriere von Rittmeister Weiß war inzwischen auch in Berlin aufgefallen. Der preußische Innenminister Bill Drews wandte sich höchstpersönlich an das bayerische Kriegsministerium und bat, Weiß freizustellen. So wurde er im Sommer 1918 in das damals noch königliche Polizeipräsidium berufen. Die Novemberrevolution erlebte Bernhard Weiß schon als Vizepräsident der Kriminalpolizei.
Ich saß im Polizeipräsidium in einem Dienstzimmer, da erschien in der Alexanderstraße eine riesige Volksmenge. An der Spitze Karl Liebknecht. Es ging zunächst ganz gemütlich zu. Ich sehe noch die Droschke zweiter Güte vor mir, auf der ein Fotograf stand, der wohl die Erstürmung des Polizeipräsidiums aufnehmen wollte. Bald wurde es etwas ungemütlicher. Die Volksmenge drängte in den Lichthof des Polizeipräsidiums, zwang die alten Blauen, meist ehemalige Feldwebel von etwas behäbigem Körperausmaß, zur Entwaffnung und die Führer eilten in die geheiligten Räume des damaligen Polizeipräsidenten von Oppen, erklärten ihm, dass sein Regime nun ein Ende habe und präsentierten als neuen Polizeichef den Kommunisten Herrn Eichhorn. Eichhorns Herrschaft dauerte freilich nicht lange. Sein Nachfolger wurde der Sozialdemokrat Eugen Ernst. Und nun begann die Demokratisierung der Polizei.
Jemand, der juristisch und zugleich militärisch geschult war, aber trotzdem nicht an alten Vorstellungen hing und schon gar nicht gewillt war, seine soldatischen Tugenden reaktionären oder revolutionären Abenteurern zur Verfügung zu stellen. So einer schien geeignet, eine liberale Demokratie mit aufzubauen. 1920 wurde Weiß Chef der politischen Polizei, der berüchtigten Abteilung 1a der Kripo. Es galt eine obrigkeitsstaatliche Dienststelle, deren Spitzel einst in Arbeiterkneipen angebliche Hochverräter aufspürten, so gründlich umzukrempeln, dass sie für den Schutz der Demokratischen Republik taugte. Mehr als 4 Jahre hatte er nun politisch motivierte Straftaten aufzuklären. Zum Beispiel die rechtsradikalen Mordanschläge gegen den früheren Finanzminister Matthias Erzberger und Außenminister Walter Rathenau. Oder Fememorde an Verrätern durch Völkische und die Ermordung von Polizeispitzeln durch Kommunisten. In der Sendereihe »Wovon man spricht« hielt Weiß Radiovorträge, zum Beispiel über die Frage der Theaterzensur. Als Radioredner kam er gern auf praktische Kriminalfälle zu sprechen. Seine Plaudereien aus dem Nähkästchen waren beliebt. Im Funktoto des 8-Uhr-Abendblatts wählten ihn die Hörer auf Platz 2.
Es ist kein erfreuliches Thema, über das ich Ihnen heute sprechen soll. Kein zartes Lebenskapitel für empfindsame Gemüter. Wenn Sie in die Geschichte der politischen Attentate blicken, dann warten Sie in einem Meer von Blut und ein Bild des Entsetzens entrollt sich vor Ihrem Auge. Alt ist die Geschichte der politischen Attentate und bleibt doch ewig neu.
Am 13. Februar 1930 sprach Bernhard Weiß über politische Attentate.
Wie aktuell das Problem ist und welche internationalen Ausmaße es besitzt, das lehrten die letzten Tage. In einem Zeitraum von knapp einer halben Woche ereigneten sich an 3 ganz verschiedenen Punkten des Erdballs 3 aufsehenerregende politische Anschläge. Am 6. Februar feuert ein 22-jähriger Jüngling 6 Schüsse auf den neu gewählten Präsidenten der Mexikanischen Republik, als dieser nach der Amtseinführung den Nationalpalast verlässt. Tags darauf, am 7. Februar, wird bei einem Bankett der Vizepräsident von Brasilien von politischen Gegnern erschossen. Wieder 2 Tage später explodiert in der Redaktion einer Faschistenzeitung zu Triest mit heftigem Knall eine Bombe, die einen Redakteur und mehrere Zeitungsangestellte schwer verwundet.
1925 wurde Weiß Chef der Berliner Kriminalpolizei. In der politischen Abteilung, dem Staatsschutz, hatte er 300 Mitarbeiter. Nun waren es 2300.
Kriminalpsychologisch wie politisch von gleichem Reiz ist es, wenn man die Motive, die Beweggründe, die zu den einzelnen politischen Attentaten geführt haben, zu ergründen sucht. Wohin Sie in der Geschichte blicken, überall finden Sie solche politischen Attentate, die der Erringung oder der Sicherung der Herrschermacht dienen. In alter Zeit pflegte man solches Machtstreben, auch wenn es unter Anwendung politischer Attentate verwirklicht wurde, unter moralischem Gesichtspunkt nicht allzu tragisch zu nehmen. Bezeichnend für diese Auffassung ist ein nüchternes Moralwort, das sich im Koran findet und das wohl die Richtschnur für die politischen Machtkämpfe der orientalischen Königshäuser bildete. Wenn zwei Kalifen leben, soll der eine ermordet werden, denn ein Mord ist besser als Unordnung. Herrschermorde zur Erringung der Macht galten jedenfalls in früheren Zeiten moralisch nicht für verwerflich.
Knapp zwei Jahre später, im März 1927, wurde Weiß zum Polizeivizepräsidenten befördert.
Die Ernennung des Dr. Weiß bedeutet eine Provokation der gesamten Arbeiterschaft,
kommentierte die Rote Fahne, die Zeitung der KPD. Nicht nur seine Tatkraft und sein Können als Polizeifachmann, auch die Parteipolitik brachte Weiß an die Spitze der Berliner Polizei. Er, der Vizepräsident, war Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei, später der Staatspartei, einer liberalen Sammlungsbewegung. Der Präsident der Polizei, Karl Zörr Giebel, war Sozialdemokrat und der Kommandeur der Schupo, der Schutzpolizei, Magnus Heimansberg, stand dem Zentrum nahe. Damit war die in Preußen regierende Weimarer Koalition proporzgerecht in der Führung der Berliner Polizei vertreten. Im Berliner Reizklima der 20er Jahre wurde der energische Polizeivize, allgemein als der eigentliche Chef wahrgenommen, rasch zur öffentlichen Gestalt. Und er genoss seine Auftritte. Bei jeder offiziellen Veranstaltung erschien er mit Cutaway, Zylinder und gestreiften Hosen. Allmorgendlich sah man ihn im Tiergarten hoch zu Ross. Der Herr Rittmeister war auch ein begeisterter Automobilist.
Weiß war auch insofern präsent, als er, ein Autonarr, darf man wohl sagen, mit großer Freude sich eben nicht von seinem Chauffeur Gerwinski chauffieren ließ, sondern so es eben nur ging, ergriff er selbst das Steuer von seinem großen Mercedes. Und man muss immer bedenken, damals war Flagge zeigen, war Ausstaffierung der Staatspersonen mit Hoheitszeichen viel gängiger. Also Bernhard Weiß fuhr immer mit Trara, Stander und Polizeistern vorne an seinem Wagen durch Berlin.
Der Mann ist gesellig und gibt der Lokalpresse Stoff für manche Anekdote. Der Polizeivize ein rasender Verkehrssünder. Der Polizeivize bringt seinem Hund das Zigarrerauchen bei. Der Polizeivize betätigt sich als Einbrecher beim Empfang in einem Haus, dessen Eigentümer überaus stolz auf ihre neuen Sicherheitsgitter sind.
Er hatte auch natürlich eine Art, dann die Emanzipation der Juden insofern vorzuführen, dass er sich nicht klein machte. Natürlich muss der Polizeipräsident und er sein Vizepräsident überall erscheinen. Damals, im brodelnden Berlin der 20er Jahre, war das noch alles gesteigert. Wenn es also Bälle gab, wenn es galt, Charlie Chaplin zu empfangen, er war am Platze. Aber er war eben auch am Platze, wenn es hart zur Sache ging. Er war also kein Partylöwe, der nichts anderes konnte, sondern wenn es hart zur Sache ging, dann stürmte keiner so vor wie Bernhard Weiß.
Frankfurter Allee, Samstag, 2. Juni 1928. Ein Aufzug der Kommunistischen Partei, Trauermarsch für einen erschlagenen Arbeiter.
Da ich mich in der Menge befand, versuchte ich zunächst zu verhindern, dass die Beamten ohne ersichtlichen Grund zu ihren Hiebwaffen greifen. Ich gab mich als Polizeivizepräsident zu erkennen und forderte die direkt vor meinen Augen dreinschlagenden Beamten zur Besonnenheit auf, konnte jedoch nichts mehr ausrichten und wurde dabei selbst von einem jüngeren Schutzpolizisten mehrmals mit voller Kraft mit dem Gummiknüppel über den Rücken und linken Arm geschlagen.
Was natürlich ein ungeheures Gaudi war, hinterher für die Nationalsozialisten. Und bei dem aufsässigen Berliner Menschenschlag ist es natürlich sowieso, es ist immer interessant, wenn der Polizeipräsident verprügelt wird. Da muss man nicht Antisemit für sein. Wir würden ja auch nicht nur unser Herz vor Schmerz zerfließen lassen.
Die Schläge sind mit solcher Rohheit ausgeführt worden, dass die ganzen Stellen an meinem Körper stark blutunterlaufen sind. Ich musste mich zurückziehen, um nicht noch weitere Schläge von diesem jähzornigen Beamten zu erhalten.
Karl von Ossietzky sprach in der Weltbühne von einem preußischen Polizeiskandal.
Von Augenzeugen wird versichert, dass Herr Weiß nicht nur einen milden Ritterschlag abbekam, sondern wie andere Tumultuanten auch zu Boden geschlagen wurde. Er wandte sich an Herrn Oberst Hellriegel, den Lenker dieses Frontabschnitts, der seine Klagen überhörte und stürmisch ausrief: »Jetzt werde ich schießen lassen!« Darauf, Herr Weiß wütend: »Wollen Sie sofort wegfahren? Warum?« Herr Weiß erregt zu seinem Chauffeur: »Fahren Sie den Herrn Oberstwachtmeister fort!« So wurde der Straßenkampfstratege vom Schlachtfeld entfernt.
Die nationalsozialistischen Briefe griffen den Vorfall von der Frankfurter Allee auf, unter dem Titel Krematorium.
Mit unglaublicher Rohheit waren die Schläge geführt. So lautete sein letztes Wort. Schiebt diese unglaubliche Rohheit der Natur in den Ofen. Gebt Acht, dass er nicht oben mit der Nase anstoße. Lasst diesen Beamten hübsch langsam schmoren. Er hat's um uns verdient. Weltfeuer her!
Der mächtigste König von Groß-Berlin, das ist der Isidor Weiß. Doch Dr. Goebbels, der Oberbandit, der macht ihm die Hölle schon heiß. Die eigene Schupo, die knöpft ihn vor, man hört's bis zum Brandenburger Tor. Er nennt sich Dr. Bernhard Weiß und bleibt doch der Isidor.
Tom Angress hat das Gröhlen der SA-Männer noch im Ohr. Während ihrer Aufmärsche sangen sie ihr Anti-Weiß-Kampflied auf eine bekannte Melodie aus der Jugendbewegung. Der Angriff, Parteizeitung der Berliner NSDAP, herausgegeben von Josef Goebbels, machte den Namen Isidor zu einer Waffe. Gegen den Polizeivize, gegen die verhasste Judenrepublik.
Isidor. Das ist kein Einzelmensch. Keine Person im Sinne des Gesetzbuches. Isidor ist ein Typ, ein Geist, ein Gesicht oder besser gesagt eine Visage.
Das jüdische Gesicht hatte sehr, sehr viele Ausformungen. Aber es wurde ein einziges herausgenommen und das zum Klischee erklärt. Und es gab Menschen, die so aussahen. Und Weiß in der Tat sah so aus. Also er hatte dunkle Haare, er hatte eine massive vorgewölbte Nase und er hatte lebendige, scharf zupackende Augen.
Isidor ist das von Feigheit und Heuchelei entstellte Gesicht der sogenannten Demokratie, die heute über unseren Häuptern den Gummiknüppel der freiesten Republik schwingt.
Also Isidor ist ein griechischer Name. Isis und Doron. Isis heißt, ist die Göttin. Isis und Doron heißt das Geschenk. Theodor, Gottesgeschenk. Isidor, Geschenk der Isis. Und es hatte sich eben inzwischen durchgesprochen, dass Menschen, die Isidor hießen, sehr, sehr häufig Juden waren. Und dann nimmt man sich eben diesen Namen und wandelt ihn zu einem Begriff um. Der Begriffsinhalt ist fieser Jude. Genau wie wir sagen, ach, das ist ja ein blöder Heini.
Wir sprechen nicht von einem korrupten Berlin oder vom Bolschewismus der Berliner Verwaltung. Nein, wir sagen nur Isidor Weiß. Das genügt.
In Isidor bündelte sich, sagt Dietz Behring, eine lange namenpolemische Tradition. Es war der Vorname mit der stärksten antisemitischen Ladung. Der Gauleiter und promovierte Germanist, der Parlamentsabgeordnete Goebbels, wusste das zu nutzen. Weiß führte gegen Goebbels eine jahrelange Prozessfehde, die er in allen 16 Fällen gewann. Isidor, das galt selbst einer rechtslastigen Justiz als grobe Beleidigung. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Weiß sich ganz persönlich beleidigt fühlte. Aber in erster Linie ging es ihm um die Wirkung des Schmähnamens in der Öffentlichkeit und bei seinen Polizeibeamten. Diese wurden von den Nazis als Weißgardisten oder Isidorianer verhöhnt. Dabei sympathisierten nicht wenige mit den Nazis. Eines Tages war im Diensttelefonbuch des Präsidiums der Name des Vizepräsidenten in Isidor geändert. Und hinter seinem Rücken nannten ihn seine Assistenten schon so. Ein Jude, der sich gegen so etwas nicht wehrte, bestätigte das Vorurteil vom feigen, ehrlosen Menschen, der nicht das Zeug hat, Autorität auszuüben. Achtung! Bernhard Weiß, als Jurist und preußischer Beamter, erfüllt vom Pathos des Rechtsstaats, ging gleichwohl nicht in Sekundärtugenden auf. 1931 war Karl von Ossietzky als Herausgeber der Weltbühne für einen Artikel über die geheime Aufrüstung der Reichswehr wegen Landesverrats zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Kurt Grossmann, Generalsekretär der Liga für Menschenrechte, besuchte Weiß im Präsidium. Er trug ihm den Plan vor, Ossietzky solle am 10. Mai 1932 von einigen hundert Gesinnungsgenossen zum Gefängnis geleitet werden. Wohl wissend, dass zu dieser Zeit alle Demonstrationen verboten waren.
Bernhard Weiß sah mich lange an, schüttelte den Kopf und sagte, Sie wollen mich, einen Beamten, dazu verleiten, Gesetze zu verletzen? Er dachte nach. Dann ließ sich Weiß einen Stadtplan bringen, schlug das Wäldchen bei der Strafanstalt als Treffpunkt vor und versicherte mir, dass am 10. Mai in Tegel 90 Minuten lang keine Polizei auftauchen würde.
Das passte durchaus nicht ins Bild einer Polizei, die Karl von Ossietzky in der Weltbühne als eine verhetzte, wildgemachte Bürgerkriegstruppe bezeichnet hatte, der man den Rotkoller eingeimpft habe. Freilich zielte diese Kritik auf den Sozialdemokraten und damaligen Polizeipräsidenten Karl Zörgiebel. Er galt als eine ebenso schwache wie überreagierende Führungsfigur. Das hatte sich besonders in den ersten Maitagen des Jahres 1929 gezeigt, als die Polizei ein Verbot aller Maiumzüge gewaltsam durchsetzte und ganze Arbeiterviertel tagelang mit einem Ausnahmezustand überzog, der 33 Menschen das Leben kostete.
Am klügsten hat jedenfalls Herr Dr. Weiß gehandelt,
schrieb Ossietzky,
der sich schon vor Wochen in den Urlaub eines kalten, regnerischen Aprils flüchtete, um der mit Pulverdampf vermischten Mailuft an der Seite des Präsiden zu entgehen.
In seinen Handakten führte Weiß eigens einen Ordner Beschwerden gegen die Polizei. Er suchte die zahlreichen Übergriffe seiner Beamten zu zügeln. Viele von ihnen waren eben, ungeachtet aller Demokratisierungsversuche, noch den Verhaltensmustern des Obrigkeitsstaats verhaftet. Mit dem Polizeivize mussten alle rechnen, ohne Ansehen der Person und der Partei.
Die Sitzung ist wieder eröffnet. Die Vorkommnisse, die Bedauerlichen, die zur Unterbrechung der Sitzung geführt haben, sind Gegenstand polizeilicher Untersuchungen. Die an den Vorfällen Beteiligten werden im Hause vernommen und der Tatbestand zur Einleitung weiterer Schritte festgestellt.
Am Mittag des 12. Mai 1932 hatte sich der Sozialdemokrat Otto Welz mit seinem neuen Parteifreund, dem ehemaligen Nationalsozialisten Helmut Klotz, im Parlamentsrestaurant getroffen. Plötzlich stürmten vier Nazis herein und schlugen den Verräter Klotz zusammen. Reichstagsbeamte warfen sich dazwischen. Als sie kurz darauf versuchten, in den Wandelhallen des Plenarsaals die Angreifer zu identifizieren, wurde Klotz erneut attackiert. Das Parlament unterbrach mehrfach seine Verhandlungen. Der Ältestenrat tagte. Schließlich teilte der Reichstagspräsident dem Plenum mit, er habe Kraft seines Hausrechts der Polizei erlaubt, im Parlament zu ermitteln.
Polizeilichen Verfolgung der im Hause verübten Straftaten übertragen und alle zur Verhütung der Verdunkelung notwendigen Vorkehrungen zu treffen angeordnet habe. Mir ist noch mitgeteilt worden, dass die Frau des im Hause Verletzten inzwischen angeläutet worden ist. Und es ist ja mitgeteilt worden, dass ihr Mann sich im Hause ungebührlich betragen, dass er infolgedessen zusammengeschlagen worden wäre und sie herkommen solle, sich seine Knochen abholen.
Los,
Nach den bisherigen Ermittlungen waren an diesen Straftaten beteiligt die Abgeordneten Heines, Krause Ostpreußen, Weitzel und Stegmann, die ich aufgrund des § 91 der Geschäftsordnung wegen gröblicher Verletzung der Ordnung für 30 Tage von den Verhandlungen des Reichstages ausschließe.
Die betreffenden Abgeordneten der NSDAP rührten sich aber nicht.
Den Sitzungssaal zu verlassen. Nichts darüber nicht. Dann geht es erst, wenn die betreffenden den Saal verlassen haben.
Dann auch das ist am Freien der Tage schwer. Können Sie nicht mehr werden.
Die Herren verlassen den Sitzungssaal nicht. Damit ist die Sitzung unterbrochen. Ich werde den Damen und Herren mitteilen, wann ich die nächste Sitzung des Reichstags einlege.
Wenige Minuten später erscheint Bernhard Weiß. Er steht unversehens auf der Regierungstribüne, flankiert von einigen Kriminalbeamten in Zivil, offenbar bemüht, die Schläger dingfest zu machen. Kaum haben ihn die Nationalsozialisten erblickt, brechen sie in großes Geschrei aus. Isidor-Rufe werden laut.
Da kommt das jüdische Schwein, der Weiß, hier herein und provoziert uns durch seine Anwesenheit.
In ohrenbetäubendem Tumult stürmen an die 25 Schutzpolizisten durch den Regierungseingang vor. Sie setzen über die Balustraden hinweg und versuchen, von Weiß dirigiert, die Schläger festzunehmen. Sichtlich überfordert, da sie die nicht kennen, greifen sie sich zwei Isidor-Rufer heraus. Schließlich verhandelt der Polizeivize mit dem Fraktionsführer der NSDAP, Wilhelm Frick, der zusagt, dass sich die Verdächtigen freiwillig stellen.
Musste das sein? Verletzung der Würde des Parlaments. Wer in solchem Augenblick den notwendigen Takt und die selbstverständliche Besonnenheit vermissen lässt, muss dafür zur Verantwortung gezogen werden. War es übrigens wirklich nötig, dass Herr Weiß sich persönlich zeigen musste, zumal er die Wirkung hätte voraussehen müssen?
Das sogenannte freiheitliche Bürgertum ist in Deutschland bis auf kümmerliche Reste von der politischen Bildfläche verschwunden. Es ist zu einem Teil dem Antisemitismus verfallen und zum anderen Teil wagt es nicht mehr, seine Stimme zu erheben. Sein politisches Rückgrat ist gebrochen.
Weiß, der 1923 im Preußischen Landtag drei kommunistische Abgeordnete wegen einer rohen Rüpelei hatte festnehmen lassen, war hellauf empört darüber, dass sein Einsatz gegen Nationalsozialisten weithin auf Vorbehalte stieß.
Und wie verhalten sich die deutschen Juden, die doch in ihrer überwiegenden Mehrheit jenem freiheitlichen Bürgertum angehörten? Dem Faschismus konnten sie sich natürlich nicht in die Arme werfen. Leider aber ist festzustellen, dass ein gewisser Teil der deutschen Juden mutlos vom politischen Schauplatz abgetreten ist und es ablehnt, in selbstbewusster Abwehr, geschweige denn in Angriffsfreudigkeit, den Kampf zu führen. Der Mangel an Selbstbewusstsein und Kampfeswillen darf keineswegs als spezifisch jüdische Untugend bezeichnet werden. Das deutsche Bürgertum in seiner Gesamtheit ist politisch zermürbt und hat in schwächlichem Kleinmut seine alten Ideale preisgegeben.
Sogar kaum verhüllte Forderungen nach seiner Entlassung wurden laut. Dass aber auch deutsche Juden mehr oder weniger offen zu verstehen gaben, ein hoher Beamter mit jüdischer Herkunft dürfe sich so nicht exponieren. Dieser Vorwurf provozierte Bernhard Weiß derart, dass er kurz nach dem Eklat in der CV-Zeitung, der Zeitung des Zentralvereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, zum Gegenangriff überging.
Ich habe volles Verständnis dafür, wenn Amtsmaßnahmen, die ich gegen Nationalsozialisten treffe, zu Kundgebungen des Missfallens im Lager der grundsätzlichen Judengegner führen. Nicht das mindeste Verständnis aber vermag ich dafür aufzubringen, wenn nach jener Polizeiaktion im Deutschen Reichstag auch gewisse deutsche Juden mich wegen der Leitung dieser Polizeiaktion angreifen und die Ansicht vertreten, in Zeiten wie den jetzigen muss ein Jude alles vermeiden, was ihn in Kollision mit den Nationalsozialisten bringen kann.
Es ist also schwer, einen wirklichen Blick in das Innere eines preußisch erzogenen Menschen zu tun. Wenn so ein Mensch allerdings offen sagt, dass ihn etwas getroffen habe, dann kann man ganz sicher sein, dass es ihn getroffen hat.
Diese Auffassung, folgerichtig zu Ende gedacht, muss alle Errungenschaften der schwer erkämpften Judenemanzipation zunichte machen, führt letzten Endes in ein politisches Ghetto zurück. Die Zeiten sehen für uns Juden gewiss nicht rosig aus. Eine Welle des Antisemitismus hat sich über unser deutsches Vaterland ergossen, von der wohl kein einziger Jude verschont bleibt. Nichts Unwürdigeres und Erbärmlicheres aber gibt es in solcher Lage, als schwächlich und mutlos den Kampf aufzugeben. Je mehr man uns angreift, desto lebendiger und kraftvoller wollen wir aufrechten, selbstbewussten deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens uns zur Wehr setzen.
Am 20. Juli 1932 holte die Reichsregierung von Papen zum sogenannten Preußenschlag aus. Die sozialdemokratisch geführte preußische Regierung wurde per Notverordnung abgesetzt. Preußen, das letzte große Bollwerk der Demokratie, fiel ohne Kampf, ohne jede Gegenwehr. Über Berlin und Brandenburg wurde der Ausnahmezustand verhängt, die vollziehende Gewalt einem Reichswehrgeneral übertragen.
Also Weiß, da muss man ihn hoch rühmen. Ja, vielleicht so rühmen wie keinen anderen. War der Einzige in den preußischen Ministerien und im Polizeipräsidium, der notfalls die Republik auch mit Waffengewalt verteidigt hätte. Die Art, wie das Polizeipräsidium beim Preußenschlag ausgehebelt worden ist, kann man minutiös, minutenweise nachzirkeln. Und da zeigte sich eben, Weiß war der Fels in der Brandung.
Bernhard Weiß leistete hinhaltenden Widerstand gegen seine Absetzung, machte rechtliche Bedenken geltend. Die von den designierten Nachfolgern überbrachten Absetzungsschreiben waren undatiert. Endlich überzeugte er seinen damaligen Chef, Polizeipräsident Albert Jesinski, davon, nicht freiwillig zurückzutreten. Bis ein 15-köpfiges Kommando von Reichswehrsoldaten erschien, bewaffnet mit Handgranaten und die Spitze der Berliner Polizei verhaftete.
Was sich wahrscheinlich am deutlichsten eingeprägt hatte, seltsamerweise, ist das Ende seiner Laufbahn in Deutschland. Mein Vater bekam einen Anruf, ob mein Vater Hildchen Weiß, das heißt also die Tochter, für ein paar Tage aufnehmen würde, weil ihr Vater verhaftet worden sei. Und zu meinem jetzt noch bestehenden Entsetzen hatte sich geweigert, das zu tun. Hat nie einen Grund angegeben. Meine Mutter hat sich darüber aufgeregt. Wir hatten genug Platz. Wir hätten das Kind ohne weiteres aufnehmen können.
Noch am selben Abend, im Einzelarrest, unterzeichnete Weiß ein Revers und wurde wieder freigelassen.
Nach meiner gewaltsamen Entfernung aus dem Amte erkläre ich mich bereit, mich jeder weiteren dienstlichen Maßnahme zu enthalten.
Im Dezember 1932 eröffnete Weiß eine Anwaltskanzlei in Berlin. Zugleich betätigte er sich als Redner auf zahlreichen Veranstaltungen des Zentralvereins. Kurz darauf, als die Nazis an die Macht kamen, war er seines Lebens nicht mehr sicher. Die Reichstagswahl vom 5. März 1933, geprägt von Einschüchterung und Gewalt, bescherte der NSDAP einen Wahlsieg. Jetzt konnte die Schutzpolizei, die vor seiner Wohnung am Steinplatz 3 aufgezogen war, die SA-Meute nicht mehr in Schach halten. Die Wohnung wurde gestürmt und geplündert. Bernhard Weiß, gerade noch durch den Hinterausgang entkommen, musste flüchten. Vom Hotel Adlon zu Verwandten nach Hamburg, vom Kohlenkeller einer Berliner Pension über die grüne Grenze nach Prag.
Eine dieser falschen Einschätzungen, einer dieser Missgriffe in seiner Biografie war sicherlich, dass er, wie kein Zweiter, über die Ernstnatur des Nationalsozialismus informiert war und dass er trotzdem keine Fluchtvorbereitungen getroffen hat. Man kann natürlich jetzt sagen, Dummheit, Verantwortungslosigkeit, aber man kann auch sagen, er war derartig grundsatzfest, hat derartig an seinem Berlin, an seinem Preußen, an seinem Deutschland gehangen, dass er aus Grundsatz sagte, niemals werde ich Vorbereitungen treffen, hier irgendwie auszuweichen.
Gegen Bernhard Weiß, der nun stets eine Giftkapsel bei sich trug, erging Haftbefehl. Er wurde per Steckbrief gesucht, ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Die SA avancierte zur Hilfspolizei. Ein Bild aus den Anfangsmonaten des Regimes ging durch die Weltpresse. Es zeigt einen durch die Straßen getriebenen Mann, eskortiert von SA-Männern, der ein Pappschild um den Hals trägt.
Ich werde mich nie mehr bei der Polizei beschweren.
Am 25. August 1933 erschien im Reichsanzeiger die erste Ausbürgerungsliste. Mit 33 Namen derjenigen, die durch ein Verhalten, das gegen die Pflicht zur Treue gegen Reich und Volk verstößt, angeblich die deutschen Belange geschädigt haben. Die geheime Staatspolizei hatte beim Innenministerium interveniert und dafür gesorgt, dass auch Bernhard Weiß und Albert Jesinski an diesem Tag staatenlos wurden. Ebenso wie Alfred Kerr, Max Hölz, Kurt Tucholsky, Heinrich Mann, Emil Gumbel, Wilhelm Pieck, Ernst Toller, Kurt Grossmann und Otto Welz. Das Vermögen der Ausgebürgerten wurde konfisziert. Der Flüchtling in Prag stand mittellos da. Kurt Grossmann berichtete später:
Die Propagandamaschine von Goebbels setzte mit solcher Wucht ein, dass zum Beispiel wenige Tage später im Deutschen Club in London die Bilder der 33 Ausgebürgerten mit der folgenden Unterschrift ausgestellt wurden: Wenn ihr einen trefft, schlagt ihn tot.
Lotte Weiß gelang es, ihrem Mann nach Prag zu folgen. Der dortige Polizeipräsident, mit Weiß aus der gemeinsamen Arbeit bei Interpol befreundet, stellte tschechische Pässe aus. Damit gelangte das Ehepaar Anfang 1934 nach London. Man fand Aufnahme bei einer reichen Gönnerin. Nun konnten die Eltern ihre bei Verwandten in Hamburg zurückgebliebene Tochter Hilde nachkommen lassen. Später begann Weiß, ein Geschäft für Druckereibedarf aufzubauen und handelte mit Briefpapier und dergleichen. Der Erfolg war mäßig. Am 3. September 1939, als Großbritannien Deutschland, das Polen überfallen hatte, den Krieg erklärte, wurde Weiß, ebenso wie andere Emigranten, als feindlicher Ausländer interniert und mit aktiven Nationalsozialisten zusammengesperrt.
Die schönsten Ferien meines Lebens,
kommentierte Weiß seine zweimonatige Internierung in einem Erholungscamp in Clacton-on-Sea. Die Unterbringung war in der Tat komfortabel und Weiß nutzte weidlich die Gelegenheit, hitzige Debatten zu führen.
Kannst dir nicht vorstellen, wie sich die Berliner mit Isidor freuen? Selbst auf der Straße sprechen mich Leute an, ob ich nicht der frühere FIPO-Prä bin.
Das Wiedersehen mit Berlin im September 1949 beschrieb Weiß in einem Brief an seine Tochter.
Haus in Dahlem am Bachstelzenweg, unsagbar schön. Der Nussbaum, voll der schönsten Nüsse. Apfel- und Birnbäume, voll der herrlichsten Früchte. Und die Freude, als ich im Polizeipräsidium erschien, unbeschreiblich.
Kurz darauf schickte Bürgermeister Ernst Reuter dem Emigranten ein nobles Angebot nach London. Beratung in allen Fragen einer neuen Polizeistruktur, ohne feste Dienstzeiten.
Wie ich Ihnen schon sagte, ist es mein sehnlichster Lebenswunsch, nach Berlin zurückzukehren.
Weiß, schon seit 3 Jahren krebskrank, schmiedete noch einmal Pläne. Im Sommer 1951 verschlechterte sich sein Zustand dramatisch. Er wartete gerade auf den Krankenwagen, da erreichte ihn ein Brief der deutschen Botschaft in London mit der Nachricht seiner Wiedereinbürgerung. Am 29. Juli 1951 ist Bernhard Weiß gestorben. Er wurde auf dem jüdisch-liberalen Friedhof in London begraben, so wie er es in den Winken für seine Beisetzung gewünscht hatte.
Preuße, Jude, Patriot und Demokrat. Bernhard Weiß, Vizepräsident der Berliner Polizei und die Verteidigung der Weimarer Republik. Ein Feature von Horst Mayer. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks. Es sprachen Daniel Werner, Vittorio Alfieri, Walter Gontermann und Josef Tratnik. Ton und Technik Hans-Martin Renz und Petra Pellott. Regie Susanne Krings, Redaktion Karin Beindorf.